ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Solange die politischen Verhältnisse so sind, wie sie sind, und ich meine nicht nur die gesellschaftspolitischen Verhältnisse, sondern auch die politischen Verhältnisse in der Ärzteschaft und so weiter, und solange es sehr starke Mehrheiten gibt, die das nicht mal aufklären wollen, sondern die zu einem großen Teil diese Information gar nicht an sich heranlassen, wird nichts passieren.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker vor Ort.
Also es sind ein paar Sachen mir gekommen während der Vorträge. Das erste ist, dass wir haben hier mit einem Komplettversagen zu tun. Der Hans-Georg Maaßen hat es gesagt, es ist ein Multiorganversagen der Gesellschaft. Und das muss man einfach so sehen. Es ist ein Versagen aller Elemente unserer Gesellschaft. Alle Institutionen, die Kirchen, Kunstbetrieb, die Universitäten, alle Ärztekammer, Paul-Ehrlich-Institut und so weiter und so fort. Das heißt, das, was Sie sehr eindrucksvoll aufgezeigt haben, diese ganze Detailfülle und so weiter, das ermüdet einen und das schlägt einen. Dieses Problem wird nicht auf dem alten Wege über die Gerichte, über die Aufarbeitung von Einzelfällen zu lösen sein. Es ist ein gesellschaftspolitisches Problem und kann nur auf politischem Wege gelöst werden. Weil solange die politischen Verhältnisse so sind, wie sie sind, und ich meine nicht nur die gesellschaftspolitischen Verhältnisse, sondern auch die politischen Verhältnisse in der Ärzteschaft und so weiter, und solange es sehr starke Mehrheiten gibt, die das nicht mal aufklären wollen, sondern die zu einem großen Teil diese Information gar nicht an sich heranlassen, wird nichts passieren. Und das Problem, ja. Und daher bin ich inzwischen dazu zu der Meinung gekommen, die Lösung, die wird ein Stück weit von außen kommen müssen. Ich kann nicht erkennen, dass die Kraft hier in Deutschland oder in Europa teilweise besteht, das aufzuklären. Zumindest jetzt nicht und in den kommenden 10 Jahren kann ich nicht erkennen, muss ich einfach sagen. Aber auch, Sie haben es ja gesagt, meinen ersten Artikel über Impfstoffe habe ich geschrieben im Juli 2020. Und ist auch erschienen ganz am Anfang August 2020 in einer katholischen Wochenzeitung, weil es sehr schwer war, Sachen damals unterzubringen in der Tagespost. Und wenn ich das jetzt lese und ich habe diesen Artikel neulich gelesen, das wirkt dann prophetisch auf mich. Und ich überrasche mich selbst. Gab es ein paar Details, die vielleicht nicht ganz richtig waren, aber vom großen Duktus her ist da alles genauso gekommen, wie ich das damals aufgeschrieben habe. Und ich bin ja kein Genie und ich habe auch keinen Zugang zu Geheimdiensten. Wie konnte es sein, dass ich sitzend auf meinem Sofa zu Hause das hätte alles zumindest als Gefahr wissen können und die anderen nicht? Also das heißt, jeder hätte es wissen müssen oder ein erheblicher Anteil hätte es wissen müssen. Ja? Und daher ist es für mich ein Grundversagen der Ärzteschaft. Und ich glaube, ich arbeite in dieser Gruppe 7 Argumente, diese Professorengruppe, wenn man so will. Und wir haben ein Buch herausgebracht letztes Jahr und habe ein Kapitel dazu beigesteuert über das Versagen der Medizin. Und in dem neuen, bisschen jetzt Eigenwerbung, in dem neuen Tichy-Heft, was gerade in den Läden ist, habe ich eine Kurzversion. Was nicht so fachlich geschrieben ist. Ich glaube, das hat ganz tiefe historische Wurzeln in der Medizin, was wir hier erleben. Die Medizin, wenn man sie betrachtet, es gab eine Medizin in der Antike bei den hippokratischen Ärzten ganz grob. Und da war man auf einem guten Wege, weil man hat den gesamten Menschen gesehen und so weiter. Und dann hat man über einen Zeitraum von fast 1800 Jahre diesen Weg komplett verlassen. Man hat die Patienten nicht untersucht. Auch in dem Medizinstudium war die Untersuchung des Patienten gar nicht vertreten. Man hat 2 Sachen gemacht, Harnbeschau und Pulsfühlen, mehr nicht. Meistens hat man auf das Pulsfühlen auch verzichtet. Sehr oft war das so, die Frau brachte den Hahn zum Arzt, der hat es beschaut. Es gab auch nur 2 Therapien im Wesentlichen. Das waren Aderlass und Purgation, also Erbrechen und Durchfall induzieren, mehr nicht. Und wie konnte es sein, dass die Medizin, obwohl sie so schrecklich war, so halten konnte? Es gab ja verschiedene Ansätze. Im Mittelalter gab es ja 4 Berufe, Heilberufe neben der Medizin. Das waren die Apotheker, die Hebammen, die Kräuter, Heiler und dann es gab Futscher, Kurfuscher. Das war eine eigene Gilde. Das waren Menschen, die Medizin praktiziert haben, ohne Apotheker oder Ärzte zu sein. Die nannte man so. Die sind alle entweder platt gemacht worden oder integriert worden im Laufe der Jahrhunderte. Wie kam das? Wie konnte es? Die Mediziner hatten eine viel höhere soziale Stellung, wurden auch viel besser bezahlt. Ja, weil sie immer die Nähe zur Macht gesucht haben. Die Medizin hat sich immer als Transmission, als eine Art Priesterkaste verstanden, die die Wünsche der Macht umsetzt und die gleichzeitig an den Machtstrukturen Legitimität verleiht. Und genau das sehen wir wieder. Und das ist ein ganz altes historisches Muster. Ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, die Blütezeit der Medizin, wo alles, was wir heute haben, Schmerzstillung, Antibiose, Antisepsis, Chirurgie und so weiter. Das ist alles entstanden in einer relativ kurzen Zeit zwischen ungefähr 1830, 1820 und die Blütezeit ging meiner Zeit bis ungefähr 1970, wenn man so will. Und dann ist es so, man hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es, ich rede jetzt über die Schulmedizin. Es gibt andere Medizintraditionen, die will ich nicht in Abrede stellen, aber ich bin nicht qualifiziert, über sie zu reden. Das ist die Tradition, wenn man so will, in der ich groß geworden bin. Dann gab es Ende des 1948 die erste prospektive, kontrollierte, randomisierte Studie. Richard Doll hat das gemacht in England. Und dann hat man zum ersten Mal eine Möglichkeit, über das Anekdotische hinaus zu kommen, eine Methode zu haben, aber eine Behandlung wirksam ist oder nicht. Bis dahin war es nicht möglich. Und dann, als man das angewendet hat, es gibt eine Cochrane Collaboration Report aus 2020 oder 16, also relativ neu. Und dann hat man festgestellt, man hat mehrere hundert Interventionsstudien untersucht. Und hat festgestellt, dass nur für 4%, ich glaube, das waren irgendwie 28 von 640 oder so, gab es Evidenz, also eine wissenschaftliche Evidenz, dass die Behandlung wirkte. Und für die anderen nicht. Und das ist ja extrem mühsam. Und die Kollegen jetzt natürlich, die können das alles über Bord werfen. Die gehen, die schmiegen sich an die Macht. Die werden dann belohnt, erstmal finanziell belohnt. Die kriegen Lametta. Preise ohne Ende und natürlich, die kriegen ein Monopolgeschäft. Und dafür, das ist die alte historische Rolle. Und daher glaube ich, dass dieses, was wir hier, was ist nicht, also die Details sind wichtig, aber wir sind aus meiner Sicht über diese Phase hinaus. Wir können vor die Gerichte gehen, bis uns die Füße abfaulen. Da wird nichts passieren. Das sind Zirkelschlüsse nach Zirkelschluss nach Zirkelschluss. Das ist eine politische, eine Gesellschaft, es ist noch tiefer sogar als die politische Ebene. Es ist eine gesellschaftliche Frage. Und ich sage auf der anderen Seite, und dann komme ich gleich zu meinem Vortrag, für mich ist das Ganze, ich habe auch ein Ding laufen mit dem Paul-Ehrlich-Institut seit 3 Jahren, mit Frau Röhrig, wo ich Schattenboxen mache über Bioverfügbarkeit und so. Ja, so, es ist für mich, Covid war für mich ein Geschenk, trotz allem. Ein Geschenk Gottes. Ja, warum? Weil das, was wir jetzt wissen, das war vorher alles so. Es ist ja nichts Neues geschaffen worden. Das ist jetzt sichtbar geworden, was ohnehin da war. Und natürlich der erste, ja. Und natürlich, der erste Schritt in der Genesung, in der Heilung, in der Besserung ist die Erkenntnis dessen, was ist. Und jetzt wissen wir es ja. Zumindest wir wissen es. Und wir wissen auch, ich weiß jetzt auch, wenn es in Schützengraben gäbe, ja, ich wüsste, mit wem ich in den Schützengraben gehen kann und mit wem nicht. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. So, und wir sind vielleicht 12-15%, schätze ich. Aber das ist immerhin 12-15%, ja. Und daher glaube ich, dass das Problem ist, wenn wir uns zu sehr, wir müssen uns jetzt gucken, was ist das Nächste, ist aber eine politische Frage. Man ist natürlich, das, was sie mit uns machen, diese Schattenboxen, uns in Argumente, dieses Gaslighting, ja, das Ganze, das ist natürlich Strategie, um uns zu verwirren und um uns mit zu beschäftigen. Die wollen uns ja beschäftigen. Und wir müssen aber uns fragen auf der Gesellschaft, wie wollen wir leben? Was haben wir gelernt? Wir können nicht die Welt verändern, aber wir können uns verändern. Wir können uns beeinflussen. Und wir müssen für uns die Erkenntnis, wie wollen wir leben? Was ist für uns wichtig? Und so Schritt für Schritt, erst den Einzelnen, die Familie und so weiter. Das, glaube ich, ist für mich die Grunderkenntnis. Und ich bin da gar nicht so pessimistisch. Es wird eine lange Zeit dauern. Aber wir sollen dankbar sein, weil jetzt wissen wir es. Vorher wussten wir es nicht. So, nur dazu so viel. Und jetzt will ich ein bisschen ins Technische gehen. Ich versuche das nicht ganz so lang zu machen. Ich bin Arzt. Ich habe also Humanmedizin in Irland studiert. Und dann hatte ich das Glück, ich war in London am Hammersmith Hospital. Und damals hatten die ein Programm, dass wenn man forschte als Mediziner, konnte man, oder als Arzt, konnte man zusätzlich Biochemie studieren. Die haben eins in die Uni geschickt und dann hatte ich die Gelegenheit, am King's College Biochemie zu studieren zusätzlich. Und da war unser Schwerpunkt Molekularbiologie. Und ich bin vom Typ her so ein Nerd-Typ, deshalb bin ich auch heute noch im Labor. Und vor allen Dingen diese ganzen Sachen mit den Impfstoffen, das ist ganz interessant, einfach zu verstehen, wie die funktionieren. Und dass man ein das will ich Ihnen heute so ein bisschen erzählen. Ich will erstmal anfangen mit meinem Freund, kann ich sagen, inzwischen Tom Lausen, der ist heute schon zur Sprache gekommen. Das war ganz interessant. Er hat neulich die Gelegenheit gehabt, Christine Andersen hat das eingeleitet, im Europäischen Parlament zu sprechen. Und das ist jetzt von seiner Präsentation am 7. Mai. Und er hat das gezeigt, wenn die Rettung vorbereitet ist, bevor die Gefahr aufgerufen wird. Also das ist heute, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, 2014, geht in dieselbe Richtung. Also der Gesundheit, man muss es also diese Timeline haben, so wie bei einem Verbrechen. Wann passierte was, ja? Also dieser Gesundheitsnotstand, das Fake, ist auch interessant. Public Health Emergency of International Concern wurde ausgerufen durch die Weltgesundheitsorganisation am 13. Januar. Okay? Und dann diese Pandemie vom WHO erst am 11. März. Aber Moderna hat diesen Spike-Wachs bereits deutlich früher in der Entwicklung. Das heißt, zu einem Zeit, das hat der Tom Lausen herausgegraben, gesehen, dass diese International New Drug Treffen für Spikevax, das ist das moderne Produkt, bereits am 19. Februar gab es die Genehmigung für eine Phase 1 Studie. Also es gibt Phase 1, ist die Dosisfindungsstudie. Also gibt es erstmal Dosisfindung, dann die Phase 2, das ist, damit man überhaupt die Wirksamkeit nachweist, und Phase 3, dann ist die Effektivität in der großen Zahl. Also diese Dosisfindungsstudie kann aber nur dann stattfinden, wenn es vorher Tierversuche gemacht hat, um eine Toxizität auszuschließen. Man will ja nicht, dass die Leute direkt sterben. Das ist schlecht. Also deshalb gibt es erstmal den Ratten. Und wenn die überleben, gibt man es den Menschen. Ja, ich sag's, wie es ist. Und das heißt, man hatte bereits 4 Wochen vorher damit anfangen können. Und das gibt's ja auch. Das kommt heraus, das steht hier. Moderna bereits am 13. Januar, nur 2 Tage nach der Veröffentlichung der genetischen Sequenz aus China, die finale Impfstoffsequenz festlegte und mit der klinischen Prüfung anfing. Das heißt, sie standen schon in den Startlöchern. Das war heute. Jetzt geht's los. Was ist die Sequenz? Hast du die? Nein, die faxen die direkt. Oh ja, die ist jetzt da. Fertig. So ging das ja. Und das heißt natürlich diese Sache, die es ist an mit Sicherheit große Wahrscheinlichkeit. Das ist ja aus der Biowaffenforschung gekommen. Das Gain of Function ist aus einem Labor. Diese Gain of Function Forschung hat nach meinem Kenntnisstand nur militärische Applikationen. Es gibt ja sonst keine Applikation. Die sagen immer, oh, ist ja zum Schutz, aber das ist alles, das kommt aus Chapel Hill, das hat der Ralf Barrick dort entwickelt. Das Bild zeichnet sich immer klarer ab. Dann haben sie es nach Wuhan outgesourced. Und ob das jetzt extra freigesetzt wurde oder per einem Versehen oder Unfall, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall warten die in den Startlöchern, weil Moderna bereits 2 Tage später gestartet hat, ja. Und Bundestag wusste es auch. Okay, jetzt für die, die keine Mediziner sind, ich will ein bisschen einsteigen, leider geht nichts anderes, wie die Impfstoffe gebaut sind, weil die völlig neuartige Sachen sind. Und was Sie gesagt haben, die sind ja keine Impfstoffe in dem Sinne, weil normalerweise ein Impfstoff ist, ich habe eine Erkrankung mit einem, was verursacht wird durch einen Infektionserreger. Und entweder nehme ich den gesamten Erreger in abgeschwächter Form oder einen Teil des Erregers, spritzt das rein oder schlucke, so wie auch immer, in der Hoffnung, dass dann mein Körper eine Immunreaktion entwickelt, so dass wenn der ganze Erreger oder der gefährliche kommt, ich eine Immunreaktion habe. Das hat man hier gar nicht gemacht, sondern diese Impfstoffe, alle 4, die es gab in Deutschland, haben nur die genetische Blaupause geliefert. Und die haben diese Blaupause verpackt in einem sogenannten trojanisches Pferd, kann man so sagen. Das sind diese Lipid-Nanopartikel, dass diese genetische Blaupause in unsere Zellen hineingeschleust wird und unsere Zellen kapert wie ein Pirat und die eigenen Zellen dann dazu bringt, diesen Teil des Virus, und zwar den gefährlichsten Teil, nämlich dieses Spike-Protein, selber zu produzieren. Das heißt, wir sind zu den Bioreaktoren. Der eigene Körper ist ein Bioreaktor geworden. Und ich habe an Paul-Ehrlich-Institut, das hat die Frau Röhrig mir geholfen, ich habe Fragen gestellt 2020 oder 2021, also recht, weil ich habe mich gefragt, wenn ich das gebe und Herr Borchert kriegt dieselbe Menge RNA wie ich, das ist bei ihm anders verteilt, er vielleicht ernährt sich anders, woher will ich wissen, wie viel Spike-Protein sein Körper produziert und wo? Und wie viel ich das mache. Aber ich kann doch kein Medikament geben, wenn ich den Enddosis ja gar nicht kenne. Und deshalb habe ich gefragt zu Biodistribution, Bioverfügbarkeit und Biotoxizität. Also an Toxizität, das waren meine 3 Fragen. Die sind bis heute ungeklärt. Das waren auch die richtigen Fragen, muss ich sagen. Obwohl ich die damals sozusagen erraten habe vom Sofa aus, ja. Und hier hat man das gemacht. Dann hier sehen wir RNA und DNA abgebildet. Der Unterschied, DNA ist ein extrem robustes Molekül. Hält über Jahrtausende. Man kann aus einem Mammutzahn die DNA herausbohren und sequenzieren und kann die Mammut-DNA-Sequenz halbwegs wiederherstellen. RNA hat eine ganz andere Funktion. Die DNA ist in dem Zellkern, ich beschreibe das so, wie eine Küche. Unsere Zelle ist wie eine Küche. Ja, und in der Mitte in der Küche gibt es einen Schrank. Und da ist ein dickes Rezeptbuch drin und da sind alle Rezepte. So, nicht? Die wir brauchen. Und dann sitzt der Koch, der ist da draußen, das ist der Ribosom, und der sagt, oh, heute müssen wir Albumin machen. Und dann schickt er seinen Helfer, dein Helfer macht den Schrank auf und schreibt das Rezept für Albumin auf, schlägt das dicke Buch auf und schreibt das auf einem Zettel und bringt dieses Zettel zurück zur Werkbank. Und dieser Zettel ist die RNA. Und die RNA ist so, die wird einmal abgelesen oder ein paar Mal und dann wird sie zerrissen. Das ist auch normal. Das heißt, die RNA muss von seinem Wesen her instabil sein. Weil sonst der arme Koch, der macht nichts anderes, von morgens bis abends das Albumin zu machen, kommt zu gar nichts anderem. Und das ist ja gar nicht im Sinne des Erfinders. Also das Problem, was sie hatten mit der RNA, war, dass es nicht langlebig ist, sondern schnell zergeht und direkt vom Immunsystem noch erkannt wird und abgebaut wird. Also das war das Problem. Und die Frage war, wie kann ich dann die RNA, ich lasse die DNA-Impfstoffe heute außen vor, das würde zu weit führen. Wir gucken nur auf die RNA-Impfstoffe, Pfizer und Moderna. Und wie haben die funktioniert? Die RNA ist viel kurzlebiger und die hat auch einen Unterschied, dass sie anstatt Guanin, Uracil, die ist chemisch ein bisschen anders, okay? Und dann hat man das Problem, wie kann ich das reinschmuggeln? Und das hat man gemacht mit diesen sogenannten Lipid-Nanopartikeln. Und diese Lipid-Nanopartikel, die haben eine Struktur, das muss man sich so vorstellen. Man hat synthetische Zellmembranen. Wie unsere Zellmembran, alle unsere Körperzellen haben eine Zellmembran. Und diese Zellmembranen sind aus Fett gemacht. Und man hat diese Zellmembranstruktur genommen und dann kleine sozusagen Paketchen gemacht und die RNA in die Mitte gesetzt. Und so konnte man in diese Zellmembran, das war die Idee, an dem Immunsystem vorbeischmuggeln, grob gesagt. Und man muss auch wissen, die RNA-Technologie für diese Anwendung kommt aus der Krebsforschung. Und die ist ja 30 Jahre lang ist dran geforscht worden, aber es hat nie das Labor verlassen, beziehungsweise ist nie ein kommerzielles Produkt entstanden wegen der Giftigkeit, wegen der Toxizität. Und die Tatsache, es war auch zum Beispiel gedacht für Gehirntumoren. Es sollte die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Das war ja kein Bug, das war ein Feature. Und natürlich war das so, man wusste aus Ratten und anderen Versuchen im Vorfeld, müsste man davon ausgehen, dass es nicht an der Impfstelle bleibt, sondern sich überall im Körper. Das wäre ja gar keine Überraschung. Das lag sozusagen, das war ein Design-Feature, Mechanismus, ja. Also das war's, dann hatte man die RNA da drinne. Und diese Fette, die man dann gebaut hat, weil das waren nicht unsere Zellmembranen, sondern die haben auch künstliche sogenannte Lipide, also Fette da eingebaut, Polyethylenglykol, Sie sehen sie hier, die es in der Natur gar nicht gibt. Das sind völlig neue Fremdsachen, die es in der Natur gar nicht gibt. Und wo wir wussten aus Versuchen, die man mit Ratten und so gemacht hat, dass sie ihre eigenen Probleme mit sich bringen. So, das war die eine Sache. Hier war das verpackt, das war ungefähr 120 Nanometer. Ungefähr so groß war dieser Partikel, also recht klein. Ich kann die dir jetzt auch Herrn Borchert geben, Sie können alles haben von mir. Kein Problem hinterher. Und was hat man gemacht? Man hat aber dann, also man hat das erstmal verpackt in diese trojanischen Pferde. Okay? Und dann hat man auch an der RNA selber gefummelt, dass sie nicht so schnell abgebaut wird, sondern stabil wird, stabilisiert wird, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist natürlich aus technischer Sicht gar nicht so, also faszinierend, aus technischer Sicht faszinierend, ja. Wie die das hingekriegt haben. Ich sage als Techniker, ja. Also was hat man gemacht? Ich habe die Elemente, die hat ein sogenanntes F1-Element angebaut. Das war eine kleine Sequenz, die es normalerweise nicht gibt, die es auch in dem Virus nicht gibt, um die Stabilität dieser mRNA zu erhöhen. Dann hat man eine sogenannte Codon-Optimierung gemacht. Also die Eiweiße in unserem Körper sind gebaut aus Aminosäuren. Wir haben 21 Aminosäuren, das sind sozusagen die Lego-Bausteine. Und der genetische Code hat nur 4 Buchstaben. Und dann kann es sein, für die eine Aminosäure nenne ich mal Alanin. Eine Aminosäure, die heißt Alanin. Für Alanin gibt es, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Codons, die alle für Alanin kodieren. Okay? Oder für Guanin gibt es dann vielleicht 3 und so weiter. Und dann gibt es Stopp- und Startcodons. Und man weiß aber aus der Gentechnik, dass bestimmte Codons sich besonders effizient umlesen lassen. Okay? Also hat man gedacht, hey, das ist ja geil. Wir machen jetzt die richtigen dollen Codons alle da rein. Denn in der Natur gibt es eine bestimmte Häufigkeit der Codons. Und die Natur macht keine Fehler, meine Freunde. Die macht keine Fehler. Da wird es einen Grund geben, warum es diese Verteilung an der Codon-Frequenz gibt, auch wenn wir diesen Grund noch nicht verstehen. Aber man hat gedacht, nein, das ist jetzt, wir wollen, dass maximal produziert wird von dem Spike. Also hat man erstens diese F1-Sequenz rein, dass das Molekül stabilisiert wird. Dann hat man eine Codon-Optimierung gemacht, womit die Umsetzungsgeschwindigkeit in der Zelle unnatürlich war. Und dann hat man das, also ich nenne das Pièce de la Résistance, das ist das, wofür sie den Nobelpreis auch gekriegt haben. Man hat an, die mRNA hat ja 4 Bausteine, A, G, U, T, Entschuldigung, und man hat dieses Uracil chemisch verwandelt. und hat nicht Uridin genommen, was physiologisch wäre, sondern N1-Methyl-Pseudouridin. Okay? Und dieses N1-Methyl-Pseudouridin, das kommt tatsächlich in der Natur vor, aber nur an ganz bestimmten Stellen, weil es die Funktion hat, die RNA zu stabilisieren. Zum Beispiel, es gibt, das wird ganz technisch, diese Maschine, die die RNA liest, nennt sich Ribosom. Und dieses Ribosom besteht aus ribosomaler RNA teilweise. Und dieses Ribosom soll stabil bleiben. Und dann macht der Körper, das ist total spannend, macht das so, die RNA wird dann hergestellt und dann hinterher wird durch ein Enzym an ganz bestimmten Stellen dieses Uridin verwandelt in N-Methyl-Pseudouridin durch eine chemische Reaktion. Und dadurch werden diese Stellen ertüchtigt. Und dann hat man gedacht, ja, dann ertüchtige ich das auch noch, ja, ich mache das auch. Und dann natürlich hält das, weil die Gefahr, die man gesehen hat, wenn das nicht funktioniert oder nicht modifiziert wird, dann wird das wird so schnell zerstört, dass ich kein Eiweiß, kein Spike-Protein produziert bekomme. Und es gab auch Versuche, die haben das auch so gezeigt. Also das hat man dann gemacht, diese N-Methyl-Pseudouridin. Hier ist die Codon-Optimierung. Sie sehen hier, normalerweise gibt es dann AGG. Sie sehen hier 10, 0, 1, 2. Das sind die verschiedenen Codons für diese Aminosäure. Und wo in der Natur das 10 wäre, war 1. Was ganz selten vorkommt, kommt 19 Mal vor. Also die haben diese Bausteine geändert. Und das ist jetzt hier, das ist nicht so wichtig. Und hier ist das ganz wichtig, das ist das, wofür der Nobelpreis gegeben wurde. Hier sehen Sie Uridin, das sehen Sie hier links, das ist ein Stickstoffmolekül. Und dann hat man Pseudouridin gemacht. Sie sehen, dass wo N ist, ist ein Kohlenstoffatom. Okay? Also diese Veränderung hier, wo dieser gelbe Kreis mit dem roten Ring. Das ist der eine. Und dann hat man das auch noch modifiziert. Sie sehen, wo grün ist NH und dann nur N. Das ist eine Methylgruppe. Also man hat ganz, ganz, ganz tief in dem Bauplan unseres Körpers geändert. Also wenn das ein Rechner wäre, wir reden jetzt nicht über das Programm. Okay? Wir reden nicht über das Betriebssystem. Okay? Wir reden über, wie früher, wenn man einen Rechner hatte, konnte man reingehen und die Clockgeschwindigkeit und so, ich weiß nicht, ob Sie das gemacht haben, dass man richtig sozusagen fast auf die Platine runterkommt. Ja? Und, wie bitte? Ja, BIOS. So. Das ist ganz, ganz tief. Und wenn man das macht, natürlich alle späteren Schritte werden dadurch beeinflusst. Ja? Also wenn Sie den BIOS zerschossen hatten in dem Rechner, der fährt nicht mehr hoch. Und hier hat man ganz tief in das Räderwerk der unsere Zelle hineingegriffen, um diesen Impfstoff zu machen. Hier haben die beiden, hier sehen Sie, schön mit den Masken, das ist für diese Modifikation, was ich Ihnen gezeigt habe, dafür haben sie den Nobelpreis gekriegt. Das ist Kathleen Carrico und Drew Weissman, der heute bereits erwähnt wurde. Wie hat es funktioniert? Das habe ich ja gesagt, diese Lipid-Nanopartikel geht in die Zelle und dann bringt es die Zelle dazu, das Spike-Protein zu machen. Entweder wird das Spike-Protein exportiert oder bleibt in der Zellwand hängen. Wenn es in der Zellwand hängt, das ist ein Problem, weil das Immunsystem erkennt dann die eigene Zelle als fremd und kann nicht so richtig zwischen eigen und fremd unterscheidend. Also deshalb hat man diese Immunprobleme gehabt. Das war vorhersehbar, dass es solche Probleme gibt. Und dann war es überall im Körper. Dann haben die Lipid-Nanopartikel sich in der Leber angereichert, in den Ovarien. Dann ging es in die Muttermilch. All diese Sachen über die Plazente, durch die Plazente hindurch. Also das waren alle diese Probleme, weil die Lipid, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich hätte einen Hirntumor, was austherapiert wäre. Dafür war das ja gedacht. Und da hätte es vielleicht sogar eine Rechtfertigung gehabt. Aber man kann nicht eine Sache, sag ich mal, mit einem schlechten Leumund aus der Krebsforschung nehmen und das 3,5 Milliarden Menschen in den Arm spritzen. Das geht nicht. An sich. Ja, aber das ist das, was passiert ist. Also hier sehen Sie diese Maschine, hier ist die RNA. Sie sehen hier die schöne RNA-Moleküle. Die geht in so eine Falte rein. Sehen Sie das? Und dann kommen die schönen Aminosäuren, die werden herangekarrt. Und hier kommt das Protein. Das sind so die Billardkügel, die da rauskommen. Das wäre in diesem Falle Spike-Protein. Was man dann festgestellt hat, ist, dass durch diese Modifikation an dem Molekül selbst kam es zu Problemen bei dem Auslesen, bei der Umsetzung. Okay? Und hier zum Beispiel, das Problem ist auch folgendes, ist total spannend. Also ein Eiweiß hat eine dreidimensionale Struktur, eine Form. Und diese Form ist das Wichtige. Okay? Und Sie müssen sich das so vorstellen, das kommt raus wie Wolle oder so, Sie machen, wie heißt das, eine Spinnrad. Dann kommt diese Spinne, dieses Draht oder dieses, was man hat, raus. Und das faltet sich dann automatisch in die richtige Form. Aber ob das richtig faltet oder nicht, hat auch mit der Geschwindigkeit zu tun, mit der das abgelesen wird am Ribosom. Wenn das richtig durchrauscht, dann kommt es zu Fehlfaltungen. Und wenn es eine Fehlfaltung ist, dann sieht es anders aus, als es sollte. Und das war das eine Problem. Also es kam zu Fehlfaltungen. Und hier sehen Sie hier dann die zweite ist, wenn das gelesen wird, weil das N-Methyl-Pseudouridin in der mRNA nicht vorkommt in der Natur, es wurde dann vom Ribosom nicht richtig abgelesen. Und es gab sogenannte Rasterverschiebungen. Es tut mir leid, dass Sie das jetzt, aber es gibt ein Leseraster. Also für drei Basen, A, U, G, A, ist immer in drei, Triplets nennt man die. Drei. Und wenn, ich sage mal, ich habe A, U, G, A, U, G. Okay? Und das zweite A oder A, U, G, A, U, G, A, U, G. Und das zweite A wird nicht gelesen. Dann habe ich A, U, G, U, G. Und das ist um eine Zeile, um einen Buchstaben verschoben. Und Sie können sich vorstellen, Sie sind am Tippen eines Blattes mit Ihrer Schreibmaschine und dann sind Sie immer um einen Buchstabe zu weit. Da kommt Kauderwelsch raus. Das sind sogenannte Rasterverschiebungen. Das hat es gegeben und diese Fehlfaltungen. Dann hatten wir das Problem, man wollte, dass es ein bisschen länger bleibt als normal, aber es nach Monaten, ich glaube, die längste Zeit ist wie 9 Monate oder was, ist die Mod-RNA nach wie vor, ich nenne das Mod-RNA, weil es keine normale mRNA mehr ist, sondern modifiziert, ist nach 9 Monaten nach wie vor nachweisbar im Körper und nicht nach Sekunden. Normalerweise lebt das Zeug Sekunden. Und jetzt haben wir es nach 9 Monaten, okay? Und wir haben das andere ist, dass weil dieses N-Methyl-Pseudouridin nicht physiologisch vorgesehen ist, bricht der mRNA-Strang an dieser Stelle. So dass man, es war auch so zum Beispiel, ich glaube, die EMA hat gesagt, es musste nur 50% der mRNA oder 55% intakt sein, das reicht. Das heißt, 45% darf Fragmente sein. Und was diese Fragmente, wofür sie dann kodieren, ob sie dann kodiert werden, welche Eiweiße entstehen, was diese Eiweiße machen, da haben wir nicht die geringste Ahnung. Nicht die geringste. Und hier ist eine ganz interessante Arbeit. Das ist eine Arbeit aus Nature, wo man gesagt hat, diese Rasterverschiebung. Und das Interessante an diesem Bild, das ist tatsächlich ein Foto aus der Veröffentlichung. Und wenn Sie da sehen, Sie sehen in Frame, das ist das Spike-Protein. Aber wenn Sie oben sehen, wo 75 steht, ist eine Bande mit einem Sternchen daneben. Okay? Das ist ein Eiweiß, was gar nicht vorgesehen ist. Das dürfte es gar nicht geben. Okay? Und das ist, glaube ich, der Pfizer-Impfstoff gewesen. Das ist in Zellkultur gemacht worden. Das heißt, wir haben den Beweis, dass neben dem Spike-Protein auch andere Eiweiße produziert werden und dann überall, die wir gar nicht kennen, die gar nicht charakterisiert sind und gar nicht charakterisierbar sind. Also nicht nur, dass wir die Dosis nicht kennen, nicht nur, dass wir die Verteilung nicht kennen, nicht nur, dass wir die Lebensdauer nicht kennen. Wir wissen nicht mal, welches Medikament überhaupt von unseren Zellen produziert wird. Und das liegt in der Natur der Sache, ja? Und da sehen Sie hier verschiedene Frameshifts. Es können alle mögliche sein. Es können auch eine Mischung sein. Das weiß man alles nicht. Und hier sehen Sie, das ist BNT1, das ist der Pfizer-Produkt. Sie sehen hier In-Frame-Spike, normal, und das ist unten ist das AstraZeneca-Produkt übrigens. Und Sie sehen, das sind Zellen, und wenn jetzt was produziert wird, kommt ein Punkt. Und Sie sehen, wenn Sie unten sehen, wo das etwas grünlich ist, bei dem AstraZeneca-Produkt, wir haben ganz viele Punkte, das ist Spike-Protein, das ist, wie es gedacht ist, und bei den anderen nichts. Aber wenn wir oben sehen, bei dem Pfizer-Produkt, Sie sehen, bei der Kontrolle ist auch nichts. Aber wir sehen in der mittleren, dass es dann andere Produkte gibt, neben Spike-Protein, die gar nicht vorgesehen sind. Gar nicht vorgesehen sind. Also allein wegen sowas darf so ein Medikament nicht vermarktet werden, weil wir gar nicht wissen, was das ist. Und das ist nicht wie eine Tablette. Wenn ich Ihnen eine Tablette gebe, das würde ich ungern machen, aber ich gebe Ihnen eine Tablette wegen Blutdruck oder irgendwas, ja? Und das bekommt Ihnen nicht. Und dann sagen Sie mir das, dann setze ich die Tablette ab und in 48 Stunden spätestens meistens ist dieses Medikament aus Ihrem Körper raus. Wie kriege ich das jetzt aus dem Arm? Wie kriege ich das raus? Ist nicht möglich, ja? Und das sind so. Eine andere Sache, das ist auch interessant, das sind Dokumente, EMA-Dokumente, glaube ich, sind das von Pfizer, BioNTech, und die haben dann Western Blots, also das ist, um zu quantifizieren, wie viel Spike-Protein gemacht wird. Das Interessante ist, wenn Sie AAA, was Sie sehen, ist, jedes A ist identisch. Okay? Das kann ja gar nicht geben. Normalerweise in einem Versuch, wenn Sie so einen Versuch machen, kriegen Sie so ein Bild, wo das ein bisschen verschwommen ist und so. Sehen Sie das unten in Frame, ne? So ein bisschen verschwommen an den Rändern, nicht ganz gerade und so. Das sind total gerade Banden und die sind identisch. Auch in verschiedenen Versuchen identisch. Das kann es nicht geben. Es gibt immer Unterschiede. Und das ist, ich kann es nicht beweisen, aber das ist natürlich ein Hinweis, dass ob das jetzt sozusagen aus Laborversuchen entstanden worden sind oder am Rechner, müsste man überprüfen. Weil diese hohe Identität, die man unten sieht, ist ja nicht möglich in einem normalen Versuch. Das ist eine rote Flagge. Wenn ein Reviewer das merken würde, würde er das nicht akzeptieren, sondern er würde sagen, zeig mir die Primärdaten. Das sind Versuche, die es nicht ergeben kann. Dann hat man hier diese Doppelstrang-RNA, das ist die Geschichte, das haben Sie schon angesprochen. Es gab ja Prozess 1 und Prozess 2. Also in der Zulassungsstudie von Pfizer hat man den Impfstoff hergestellt mit einem sauberen Laborprozess. Im Labor. Und dann hat man aber für das Produkt, was verkauft wurde, und ich glaube, es gab ein paar hundert, die in der Studie damit behandelt worden sind, aber da hat man das aufskaliert, weil dieser Laborprozess ist teuer und aufwendig. Und man wollte Millionen Dosen sofort machen. Und dann hat man aus der Biotechnologie das in Bioreaktoren gemacht und hat das Zeug herstellen lassen von Bakterien. Okay? Und alles Mögliche macht aus der, so. Und dann ist, das wusste man nicht. Wenn man das hinterher, konnte man tatsächlich feststellen, das war tatsächlich versteckt, schon relativ früh, nur niemand ist drauf gekommen, weil wir gar keine Ahnung, wir sind gar nicht drauf gedacht, dass sie das machen, dass sie den Herstellungsprozess zwischendurch ändern, aber es war tatsächlich relativ früh angegeben. Wie ist es rausgekommen? Es ist rausgekommen, weil es einen Forscher gab in Amerika, der heißt Kernan. Und Hobby-Cannabis-Forscher. Und er war ein Labormensch und hat am Humangenom-Sequenzierungsprojekt gearbeitet, kannte sich aus und er wollte seine Pflanzen veredeln. und hat dann so Versuche gemacht, Kreuzungsversuche, und hat die tatsächlich auf der DNA und so weiter untersucht. Welche Gene muss ich haben, damit ich super hier, keine Ahnung, bessere Cannabispflanzen? Auf jeden Fall haben die Leute ihm, das ist eine wahre Geschichte, ihm Proben geschickt von dieser RNA-Impfstoff und haben gesagt, schau mal, was da drin ist. Und er hat gesagt, oh, das ist mir viel zu heiß. Das kann ich nicht. Hat die alle in den Kühlschrank gestellt. Und er hat offensichtlich ein kleines Labor. Und dann suchte er für einen Versuch RNA als Kontrolle, RNA. Und dann dachte er, hey, geil, ich habe das jetzt im Kühlschrank. Das nehme ich. Erstens habe ich das, kostet nichts. Und zweitens, das ist ja Medizin, ein Medizinprodukt. Das wird ja besonders rein sein. Das ist eine wahre Geschichte. Und dann hat er das, seine Leute, die haben das dann aufgetragen. Und dann hat er festgestellt, dass es Verunreinigungen gab. Und dann hat er gesagt, das kann ja gar nicht sein. Mach das nochmal. Die haben es nochmal gemacht, haben wieder Verunreinigungen gesehen. Und dann hatte er den Mut gehabt, das nachzugehen, hat diese Verunreinigungen sequenzieren lassen. Und hat festgestellt, dass diese Verunreinigungen ein sogenanntes Bakterienplasmid sind. Das ist sozusagen DNA aus einem Bakterium, was man in einem Bioreaktor benutzt, und konnte dieses Plasmid wiederherstellen. Und dann hat er das alle seine Daten ins Netz gestellt und auch die Protokolle und so weiter, so man das, so, dass, damit man das nachgucken konnte, ob er recht hat oder nicht. Und dann, es war sehr schwer, auch an mich ist man herangetragen, es war unmöglich, ein Labor zu finden, was bereit gewesen wäre, diese Versuche nachzumachen. Auch das Paul-Ehrlich-Institut weigert sich standhaft bis heute, das nachzuprüfen, obwohl das technisch gar nicht so schwierig ist. In Deutschland hat das am Ende Professor Brigitte König untersucht in ihrem Labor, dann hat eine in Amerika das untersucht, und man hat festgestellt, dass es tatsächlich diese Verunreinigung gab und dass diese DNA-Konzentration recht hoch ist. Und vor allen Dingen gab es ein sogenannter SV40-Promotor. Also das ist ein Krebsgen, weil man benutzt in den Bioreaktoren solche Krebspromotoren, weil die besonders aktiv sind, um die Produktmenge zu erhöhen. Aber natürlich, die haben das Problem, dass die Krebsgene anschalten können, auslösen können. Und das war auch enthalten, dieser SV40-Promotor. Und das ist auch von anderen gezeigt worden. Das sind die technischen Details. Da will ich Sie jetzt nicht hier mit langweilen. Und dann ist es in Deutschland, muss man sagen, die Zeitschrift Cicero hat sich hier sehr positiv hervorgetan. Das ist ein Interview von Frau König in Cicero. Und wir haben verschiedene Sachen gemacht, DNA in Covid-Impfstoffen. Frau Stahl und ich und andere haben dann eine Reihe von Artikeln über diese DNA-Verunreinigung. Hier sehen Sie es hier, nur ein unkontrollierter Messfehler. Und das ist der Kevin McCann. Und dann hatten wir die Gelegenheit, ihn zu interviewen, und haben dann ein Interview mit ihm geführt, was dann Tichy gebracht hat. Dass man das, also das heißt, was ich Ihnen heute erzähle, ist alles veröffentlicht und aktenkundig. Ja. Und dann, das war dann ein Artikel, das ist der von Brigitte König. Es ist ihr dann gelungen, nach einem langen Odyssee ihre Befunde zu veröffentlichen in einer kleinen Zeitschrift. Das ist die Veröffentlichung von Frau König. Ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, diese Arbeit, die ist, wann ist die rausgekommen? 22. März, also vor wenigen Wochen. Das ist eine Gruppe aus Köln, und die behaupten, ja, es gebe eine DNA-Verunreinigung, aber die sei sehr geringer Natur. Und es gibt ja ein Grenzwert, 90 Nanogramm pro Milliliter, glaube ich, oder pro Dosis DNA. Und es würde diese Höchstgrenze nicht überschreiten. Ich kann das selber nicht überprüfen, aber es scheint mir, ich weiß es nicht. Also es ist natürlich, wenn man eine Sache nah rankommt, dann plötzlich passiert irgendwas, ja, und dann erscheint diese Arbeit. Vielleicht wird es bald Klärung geben, weil das ist Robert Fico, das ist der Premierminister von Slowakien, von der Slowakei, und er will das jetzt untersuchen lassen in seinen eigenen Laboren in der Slowakei. Und das ist, ich glaube, das ist das, was ich meine. Ich glaube, die Lösung, die wird von außen kommen müssen. Die wird hier nicht passieren. Das sind zu viele Leute involviert. Es ist eine zu große Nummer. Das wird nicht kommen. Hier zum Beispiel, gut, wir haben das heute gesehen. Hier ist zum Beispiel, das sind alle Impfstoffe, Todesfälle. Das ist das amerikanische Meldesystem. Und dann sehen Sie, als der Covid-Impfstoff kam, wie das in die Höhe ging. Wir hatten viele hier zum Beispiel, das ist das VAERS-System aus Amerika. Das ist damals Myokarditis, Perikarditis. Dann, das sind die Daten, die haben Sie auch kurz erwähnt. Der Thomas Schöfbeck, der war Vorstand von BKK Provita Krankenkasse und er hat dann von seiner EDV-Abteilung die Abrechnungsdaten für die Abrechnungsziffer Impfnebenwirkung zählen lassen und hat sie mit den Paul-Ehrlich-Daten verglichen und hat festgestellt, dass die gemeldeten, die abgerechneten Impfnebenwirkungen 15 Mal häufiger waren, als man nach den Paul-Ehrlich-Daten zu erwarten gehabt hätte. Okay? Also das ist ein indirekter Hinweis dieses Underreportings. Der ist sofort entlassen worden. Sofort ist heute noch entlassen. Aber das sind seine Daten. Das sind tausend Sachen. Hier ist Sie sehen hier gemeldete Nebenwirkungen von verschiedenen, zum Beispiel Mumps, 700 Meldungen. Dann geht's runter bis Grippe. Grippeimpfung ist auch keine so besonders dolle Impfung, aber gut, 270.000. Und dann die Covid-19-Impfung 2021, 2,5 Millionen. Also dieses Signal, kann dieses Signal gar nicht sein. Und dann wissen wir, dass es Underreporting gibt. Wir wissen, dass das überall so war. Aber das ist, was wir sehen. Das ist dann, Christoph, Sie hatten es ja, wer hat das? Dass die Daten von Tom Lausen aus unserer Gruppe haben Christoph Kubandner und Matthias Reitzner das untersucht und haben festgestellt, dass es 2020 keine Übersterblichkeit gab, wohl 22. Das ist gesichert. Das sind die Daten. Sie sehen es hier, wenn man das sind die Alterskohorten. Sie sehen, es hat 2020 war nichts. Und in allen Alterskohorten, dann gab es eine klare Übersterblichkeit. Übersterblichkeit zu berechnen ist übrigens viel komplizierter. Ich habe unterschätzt, wie schwer das Problem ist. Aber die können das machen und dass diese Daten stimmen. Sie sehen es hier. Exit Stats in Germany. Dann haben die geguckt, ich will das hier überspringen, was man gesehen hat, ist das sind die Anzahl hier an Mortalität in den Bundesländern nach Impfquote in den Jahren 21, 22. Und was Sie sehen hier, je mehr geimpft war in einem Bundesland, desto höher war auch die Sterblichkeit. Und das nennt man Dosis-Wirkungsbeziehung. Und wenn man eine Dosis-Wirkungsbeziehung hat, ist es ein Hinweis, dass die Beziehung kausal ist und nicht nur zufällig. Ja. Dann hier, das ist auch ein sehr interessanter Artikel, kann ich nur empfehlen, dass Sie das besorgen. Das ist von Christoph Kubandner wieder und Klaus Kreu. Klaus Kreu ist ein Physiker. Das ist alles aus dieser Gruppe 7 Argumente. Wir haben einen Rückgang der Geburten. Uns fehlen inzwischen vielleicht 250.000 Kinder. Okay? Und dann sagen die, ja, die Leute, die haben Angst wegen Klima oder keine Ahnung, wegen Russland. Und deshalb machen sie keine Babys. Deshalb. So. Und die haben was ganz Schlaues gemacht. Die haben geguckt, von den Krankenkassendaten haben sie sich die Daten geben lassen der letzten Jahre, wie viele Vorsorgeuntersuchungen, Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen wurden abgerechnet. Und dann haben sie die Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen, Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen zu den Anzahl der Geburten in Beziehung gebracht und haben festgestellt, was man erwarten würde, aber es hat sich bestätigt, je mehr Leute zu einer Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung gehen, desto mehr Babys werden geboren. Okay? So, und dann haben die geguckt, ist die Anzahl, weil die Anzahl der Geburten ist zurückgegangen und die haben sich dann gefragt, sind die Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen auch zurückgegangen? Und die sind nicht zurückgegangen. Das heißt, die Frauen werden schwanger, aber die Kinder kommen nicht zur Welt. Das sind Fehlgeburten und Frühgeburten. Das ist sehr schwer zu beweisen, weil das alles nicht registriert wird. Aber das ist ein Hinweis, das fand ich super schlau. Und Sie sehen, wo veröffentlicht, bisher habe ich veröffentlicht in medizinischen Zeitschriften, jetzt Tichy, Cicero und so. Ja, warum? Ja.
Darum.
Darum, ja. Hier sehen Sie die Gesamtzahl, diese Kurve haben Sie heute schon gesehen. Das Problem ist, das hält heute noch an und nimmt zu. Und das will ich auch sagen in Bezug auf die Übersterblichkeit. Wenn ich eine Übersterblichkeit habe, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber das trockene Holz brennt erstmal weg. Okay? Und dann muss ich, wenn ich eine Übersterblichkeit in diesem Jahr habe, erwarte ich, die ist auch echt, aber ich erwarte im nächsten Jahr eine Untersterblichkeit, weil das trockene Holz ist schon weg. Aber das sehen wir nicht, sondern das nimmt zu oder nimmt zumindest nicht ab. Und bei den Geburten hätte man erwartet, die Impfkampagne liegt jetzt 3 Jahre zurück. Und trotzdem fehlen uns die Babys, obwohl die Frauen schwanger werden. Das ist eine Sache, das ist von einer solchen Tragweite, das muss man erstmal auf sich wirken lassen, was das heißt, ja. Und wer macht das? Wir, Sie, hier zu Hause, irgendwie in dem Auto, keine Ahnung. So, das gibt's doch gar nicht. Aber gut, wir müssen weitermachen, das tun wir auch. Sie sehen es hier pro Quartal. Sie sehen hier Veränderung der beobachteten Geburtenzahl im Vergleich zur erwarteten Geburtenzahl. Das ist eine ganz starke Grafik, weil die erwartete Zahl haben Sie berechnet nach der Methode, die ich Ihnen gezeigt habe. Und man hat ja die Jahre 2016, 17, 18, 19 quasi als Kalibration. Verstehen Sie? Das heißt, 16, 17, 18, 19 gab es dieses Verhältnis zwischen Vorsorgeuntersuchung und Geburten stimmte. Okay, und jetzt sehen wir 20 noch nicht, 21 auch nichts. Das ist dieser Peak übrigens, dass die Leute gesagt haben, es sind mehr Kinder geworden, bekommen wegen Lockdown und so. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber 9 Monate nach der Impfkampagne, nach dem Start, dann fängt's an. Und das ist das, was man eigentlich erwarten würde. Es ist kein Beweis, aber es ist ein Smoking Gun, wie man sagt im Englischen, ja. Und Sie sehen, wie massiv das ist, weil das ist die Tonne für Deutschland. Und Sie sehen, das ist die Alterstonne, also die demografische, wie viel von 20 bis 1. Und Sie sehen, die fehlen uns jetzt. Sehen Sie das? Das ist richtig sichtbar. Das ist jetzt nicht eine Lappalie. Das ist nicht 20.000 oder so. Und Sie müssen auch sehen, wir haben natürlich viel Zuwanderung in der Zeit von jungen Frauen und so weiter. Also das sind diese Daten. Das sind ähnliche Daten. Das ist neulich veröffentlicht worden aus Tschechien im Verhältnis zu Impfstatus. Was man gesehen hat, ist, dass die Geimpften haben weniger Kinder als die nicht Geimpften. Wo ich habe gesagt, und da bin ich gleich am Ende, die Rettung kommt von außen, ja. Also ich glaube, dass in Amerika, ich muss sagen, auch mit der Benennung von Robert Kennedy, ich habe einen Artikel in Cato dazu geschrieben, das ist von historischer Bedeutung. Und dieser, die meinen es wirklich so. Also ich hatte das Glück, ich habe Jay Bhattacharya, habe ich vor 2 Jahren kennenlernen dürfen. In London waren wir auf einem Treffen. Also es sind echte Leute, das ist jetzt kein Fake. Und dieser Mann hier, der heißt Vinay Prasad, das ist ein Onkologe. Und der ist jetzt Chef geworden von diesem CBER, das ist Center for Biologics Evaluation and Research. Also das ist sozusagen die Impfbehörde. Das FDA ist Federal Food and Drugs Administration. Das ist so wie hier wie Robert-Koch-Institut. Und das ist so wie hier unser Paul-Ehrlich-Institut, okay? Und der ist da Chef geworden und er will jetzt, die wollen da gerade bei Impfstoffen, auch bei dem Covid-Impfstoff, versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Die müssen natürlich in kleinen Schritten vorgehen, okay? Die Pharma-Lobby in Amerika oder, sag ich mal, Gesundheit ist ein Viertel der amerikanischen Wirtschaft ist Gesundheit. Es wird doppelt so viel für Gesundheit ausgegeben als für Verteidigung. So, ja, also Unmengen an Geld. Das ist der Hauptsponsor der ganzen Fernsehindustrie, die Hauptlobbygruppen und so weiter. Das heißt, sie müssen in kleinen Schritten vorgehen. Diese Arbeit, die ist rausgekommen, Sie sehen hier am 20. Mai, also vor wenigen Tagen, im New England Journal of Medicine, geschrieben von Vinay Prasad, das ist der Paul-Ehrlich-Institut-Chef, und Martin Makary, das ist der Chef von FDA, also der Oberbehörde innerhalb des Gesundheits, also sage ich mal unser Robert-Koch-Institut. Und die haben sich dann mit den Covid-Stoffen, die haben gesagt, da muss man jetzt mehr Kontrollen machen. Und die haben gesagt, diese untere Gruppe, das sind 6 Monate bis 64 Jahre, die dürfen jetzt nur benutzt werden, wenn es randomisierte, prospektive, kontrollierte Studien geben, die einen Nutzen zeigen. Okay? Und was sie gesagt haben ist, und das ist ein erstmalig in der Impfstoffentwicklung, ich habe es deshalb aufgeschrieben, the control group could receive a saline placebo. Das heißt, die Placebo-Gruppe muss ein Placebo bekommen. Weil bisher bei Impfstoffen hat man immer alt gegen neu oder mit und ohne Adjuvanz und so. Und er hat jetzt gesagt, could receive a placebo to permit documentation of the full adverse event profile. Und das sind für mich Hoffnungszeichen, wie es weitergehen kann. Natürlich ist er dann zerrissen worden von diesem Typen hier, David Gorski, Professor of Surgery in einer Universität, von der niemand gehört hat, in Detroit, Wayne University. Und er sagte, Gorski suggested that Prasad, das ist, wenn wir gesehen haben, evidence-based medicine fundamentalism. Also wer jetzt nach randomisierten, kontrollierten Studien fragt, ist ein Fundamentalist. Steht ja da. If it isn't a randomized placebo-controlled double-blind trial, it's crap. Ja, ist es auch aus meiner Sicht, ja.
Nazi ist das in Deutschland.
Ja, aber nein, das muss man sehen. Aber die ziehen es durch, die ziehen es eisern durch. Und dieser Artikel aus dem New England Journal ist wirklich gestern quasi erschienen. Das kann ich Ihnen nicht vorentlassen. Das hat der Christian Drosten gesagt. Ich lese sie auch vor, weil es so schön ist. Die ideale Immunisierung ist, dass man eine vollständige Impfimmunisierung hat mit 3 Dosen. Und auf dem Boden dieser Immunisierung sich dann erstmalig und auch zweit- und drittmalig infiziert mit dem richtigen Virus. Und wer das durchgemacht hat, der ist dann irgendwann mal wirklich über Jahre immun.
Oder Dauerkrank.
Das ist nur zum Schluss, wie kann sowas passieren? Das ist eine Zahnpasta-Werbung aus Berlin aus den 30er Jahren. Die Zahnpasta hieß Doramat, war eine Renner und es war radioaktive Zahncreme. Die haben damit geworben, es enthielt Thorium, das ist ein Gammastrahler, 228, mordsgefährlich und anderen radioaktiven Substanzen für strahlend weiße Zähne. Also nur damit man sehen kann, wie man sich irren kann, ja. Und das ist früher, das ist von Heinz Erhardt. Früher war alles gut, heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn wieder alles gut wäre. Dankeschön.
Danke.